Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Propheten Jesaja Kapitel 54 und ist nur ein einziger Vers. Es ist der Taufvers für den kleinen Johann. Jesaja Kapitel 54, Vers 10. Wir hören das Wort Gottes. Dort sagt uns Gott zu: Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, ich möchte euch zu Beginn eine Frage stellen. Und zwar die Frage: Wovon bist du zutiefst überzeugt? Oder anders gefragt: Wovon bist du dir total sicher? Was steht wirklich fest? Was ist sicher? Solche Fragen stellen sich Menschen vor allem dann, wenn sie in Situationen kommen oder in Zeiten leben, wenn alles eigentlich ziemlich unsicher ist um sie herum. Ja, zum Beispiel, wenn man eine schlimme Diagnose bekommen hat beim Arzt und es möglich ist, dass man bald stirbt. Da fragt man sich, was ist eigentlich wirklich sicher? Was hält? Ja, oder wenn die Zeiten um einen herum einfach schlimm sind. So im Krieg oder nach dem Krieg, wenn man vielleicht zu wenig vom Allernötigsten hat und ständig überlegen muss, wie überlebe ich den nächsten Tag, dann fragt man sich ganz besonders, was trägt mich wirklich? Während alles um mich herum vielleicht unsicher ist, vor allem wie und wie lange ich noch weiterleben kann, da frage ich mich, was ist wirklich sicher, was bleibt? Und das ist eine Frage, die sich vor allem die Israeliten stellen mussten, vor 2700 Jahren. Zu der Zeit, als Gott seinem Volk das versprochen hat, was wir gerade gelesen haben. 2700 Jahre ist es her. Und es waren damals harte Zeiten für das Volk, aus zwei Gründen. Sie hatten erstens ein Problem im Inneren. Ja, dem Namen nach waren sie zwar Gottes Volk, aber sie lebten überhaupt nicht so, wie sie es sollten. Gott war ihnen häufig im Alltag egal. Entweder sie verehrten Gott zwar äußerlich, ja, heute würden wir sagen, sie gingen ab und zu in den Gottesdienst, aber im Grunde war ihnen Gott egal, so in ihrem Alltag. Oder es war sogar noch schlimmer und sie gingen hin und verehrten die Götter anderer Völker. Und zweitens hatten sie ein außenpolitisches Problem. Denn es gab zwei riesige Völker, die ihnen das Leben wirklich schwer machten. Zuerst die Assyrer und dann kamen die Babylonier und besiegten die Assyrer und wurden der nächste Schrecken für das Volk. Ja, diese beiden Völker eroberten in diesen Jahrzehnten, als Gott das sagte, den gesamten vorderen Orient und gründeten riesige Reiche. Und ein kleines Volk nach dem anderen verlor sein Gebiet an eines dieser mächtigen und grausamen Großmächte. Und schon jetzt war nicht mehr viel übrig von dem großen Königreich Davids, in dem Gottes Volk einst gelebt hatte. Ja, ursprünglich bestand das Volk Gottes ja aus 12 Stämmen und überhaupt lebten nur noch 2 Stämme in der Gegend dort. 10 wurden schon erobert und dann von den Siegern einfach weit weg verbannt ins Exil. Und jetzt waren noch 2 übrig und auch deren Gebiet schrumpfte immer weiter. Ja, die Babylonier ringsum, die hatten schon alles erobert und es gab jetzt eigentlich nur noch die Hauptstadt Jerusalem mit einem kleinen Gebiet drumherum. Und alles andere gehörte erst den Assyrern und dann den Babyloniern. Ja, es war vielleicht so ein bisschen so wie in den Comics von Asterix und Obelix. Nur halt im wirklichen Leben und deswegen wirklich schlimm. Und ganz am Anfang des Propheten Jesaja schreibt der Prophet über den Zustand des Landes, so bildlich: Ja, der ganze Kopf ist krank und das ganze Herz ist wund. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Fremde fressen euer Land vor euren Augen. Nur Jerusalem ist übrig geblieben, wie eine Hütte im Weinberg, wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld. Ja, heute würden wir sagen, so eine etwas windschiefe Bretterbude, wo es schon, wenn es ein bisschen heftiger regnet, überhaupt nicht mehr Schutz vor dem Wetter gegeben ist. So war das Volk Gottes und ihr Land damals. Und die Leute in dieser Zeit, die hatten Angst. Ja, was war wirklich sicher? Diese Frage stellten sie sich. Würden die Babylonier uns im nächsten Jahr vernichten oder geben sie uns noch 5 Jahre oder vielleicht sogar 10 oder vielleicht gibt es ja sogar Rettung? Und in dieser Zeit schickt Gott seinen Propheten Jesaja. Und Jesaja hat erstmal keine gute Nachricht für das Volk. Er erklärt ihnen, dass ihr außenpolitisches Problem, also diese Großmächte, mit ihrem inneren Problem zu tun haben. Also ihrer Gottlosigkeit, Jesaja sagt in Gottes Auftrag, nur weil ihr Gott den Rücken zugewandt habt, deswegen sind die Babylonier so stark geworden. Und Jesaja ruft sie deswegen immer wieder zur Umkehr auf. Was ist größtenteils vergeblich. Und irgendwann muss er ihnen im Auftrag Gottes sagen, weil ihr ungehorsam wart, deswegen werdet ihr von den Babyloniern besiegt und ins Exil verschleppt werden. Das ist mitten im Propheten Jesaja in Kapitel 39. Und das ist die gerechte Strafe Gottes für sein Volk. Über Jahrhunderte hatte er sie immer und immer wieder gewarnt. Er war sehr geduldig gewesen. Er hatte gesagt, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr andere Götzen anbetet und euch von mir wegwendet, dann werde ich euch euer Land wegnehmen. Und trotzdem haben sie es immer und immer wieder getan, sich immer und immer wieder gegen Gott gestellt. Und deswegen sagt Gott, jetzt wird das Gericht kommen. Was für eine schlimme Aussicht. Gerade wenn man sich die Frage stellt, was ist sicher? Und dann sagt auch noch Gott, ihr werdet gerichtet werden, weil ihr euch gegen mich gewandt habt. Aber das ist nicht das Ende des Propheten Jesaja. Denn die Botschaft Gottes an Jesaja geht noch weiter. Gott fügt nämlich in der zweiten Hälfte vor allem seines Buches hinzu, auch wenn ich euch jetzt bald richten werde, ist das nicht das Ende der Geschichte. Denn ich werde euch anschließend wiederherstellen. Das Gericht ist nicht das Ende, sondern eines Tages werde ich euch meine Gnade schenken. Und das gilt für Gottes Kinder damals, vor über 2500 Jahren, genauso wie für uns heute. Mein Thema für heute ist, Gottes Gnade ist sicher. Und ich habe drei Punkte. Gottes Gnade ist sicher, das bekräftigt uns Gott in seinem Wort. Zweitens, das beweist uns Gott durch Jesu Tod und Auferstehung. Und drittens, das besiegelt uns Gott durch die Taufe. Mein erster Punkt, Gottes Gnade ist sicher, das bekräftigt uns Gott in seinem Wort. Ja, in der gesamten zweiten Hälfte, schwerpunktmäßig seines ziemlich langen Buches Jesaja, schreibt Gott über seine Gnade. Und er erklärt seinem Volk, was er tun wird, nachdem er sie gerichtet hat. Und einer der deutlichsten, einer der schönsten Verse, die wie so eine Zusammenfassung vielleicht über dieser gesamten zweiten Hälfte stehen, den haben sich Alex und Doro als Taufvers für ihren kleinen Johann ausgesucht. Ich lese ihn nochmal. Jesaja 54, Vers 10. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken. Aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ich hatte euch ja am Anfang diese Frage gestellt. Was ist wirklich sicher? Die Israeliten hatten nicht viel, worüber sie sich sicher sein konnten. Das haben wir gesehen. Ja, es war nur noch eine Frage der Zeit, bis die Babylonier ihr Land erobern, ihre Häuser niederbrennen, den Tempel zerstören, viele Menschen töten, andere mitnehmen und verschleppen. Die Aussichten waren dermaßen düster. Die Frage war mehr, wie lange haben wir eigentlich noch Zeit? Fast alles ist unsicher. Aber was ist eigentlich noch sicher? Und wenn man damals gelebt hätte in Jerusalem und jemanden, der da auf der Straße langläuft, gefragt hätte, du, was ist eigentlich wirklich sicher? Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese Person gekommen wäre und gesagt hätte, ob diese Stadt morgen noch steht, keine Ahnung. Ob ich morgen noch lebe, keine Ahnung. Ob ich morgen noch genug zu essen habe, keine Ahnung. Aber guck mal da hinten. Siehst du die Berge da im Gebirge? Dass die morgen noch stehen, das ist sicher. Ich glaube, das können wir auch heute noch nachvollziehen. Ja, selbst riesige Gebäude wie Hochhäuser oder letzten Woche haben wir gesehen, wie Kathedralen können einstürzen oder abbrennen. Aber wer hat schon mal davon gehört, dass ein ganzer Berg plötzlich nicht mehr da war? Ja, vielleicht bricht mal so die Spitze ab oder es gibt einen Felssturz, aber Berge an sich, die stehen seit Tausenden von Jahren. Ja, Berge, das war damals das Symbol für Stabilität, für Dauer, für Unverwüstlichkeit. Und ich glaube, man kann heute noch gut nachvollziehen, warum das so war. Und diese Berge, die nimmt jetzt Gott als Bild, als Vergleichspunkt. Und er sagt zu Jesaja, eher sind die Berge morgen nicht mehr da, wo sie heute noch stehen. Eher guckst du an den Horizont und fragst dich, wo die Berge geblieben sind, die gestern noch da standen. Eher stürzen ganze Hügel einfach so um. Eher passiert all das, als dass Gottes Gnade aus unserem Leben verschwindet. Gott sagt es hier seinen Kindern zu, die in ständiger Angst vor den Babyloniern lebten. Aber es ist nicht das erste Mal, dass Gott so etwas sagt. Die ganze Bibel ist durchzogen von solchen Verheißungen. Das gesamte Alte Testament. Gott verspricht seinem Volk immer wieder, ich werde euch meine Gnade schenken. Ja, er kündigt zwar auch immer wieder an, dass er sie richten wird. Ja, wenn das Volk ungehorsam ist. Und trotzdem sagt er immer wieder, ich werde niemals aufhören, euch Gutes zu tun und euch meine Gnade zu schenken. Und diese Verheißungen Gottes, diese Versprechungen, die kommen nicht einfach so, mal hier, mal da, wenn Gott gerade danach ist. Nein, diese Versprechungen, die gehören zu Gottes großem Plan. Gott schenkt seine Gnade nicht einfach so, willkürlich, sondern er hat einen Rahmen dafür gegeben. Wir könnten auch sagen, eine Form, ein Gerüst. Und diesen Rahmen nennt die Bibel Bund. Und Gott schenkt seine Gnade immer innerhalb eines Bundes. Und deswegen verwendet Jesaja in unserem Predigtvers auch das Wort Gnade und Bund nebeneinander, als wäre es dasselbe. Ja, es steht dort, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken. Das bedeutet, Gott sagt nicht nur, ich bin gnädig, sondern er schließt mit den Menschen einen Bund und mit diesem Bund versichert er ihnen, dass er ihnen seine Gnade schenkt. Ja, ein Bund ist eine Beziehung, die auch rechtlich fest ist. Ja, immer wieder vergleicht zum Beispiel die Bibel den Bund Gottes mit uns Menschen mit einer Ehe. Ja, eine Ehe ist natürlich eine Freundschaft. Ja, beide Ehepartner wollen Freunde voneinander sein, aber eine Ehe ist mehr. Denn eine Ehe ist eine Freundschaft, die auch rechtlich durch ein gegenseitiges Versprechen bekräftigt wird. Ja, alle meine Freundschaften könnte ich heute theoretisch mit einem Telefonat beenden. Ich könnte bei allen meinen Freunden anrufen und sagen, hi, es war eine gute Zeit zusammen, aber ich habe keine Lust mehr auf dich. Ja, keine Angst, das habe ich nicht vor, aber das könnte ich machen. Bei einer Ehe ist es deutlich komplizierter, denn eine Ehe ist fester. Gott verspricht in der gesamten Bibel immer wieder, dass er seinen Kindern seine Gnade schenken möchte. Und er bindet sich rechtlich an dieses Versprechen. Und deswegen spricht man davon, dass Gott einen Bund gemacht hat. Und durch diesen Bund bekräftigt Gott seine Liebe zu uns. Und das hat Gott hier gesagt. Zum Beispiel durch seinen Propheten Jesaja. Immer wieder sagt er das in seinem Wort und ganz besonders deutlich hier in Jesaja Kapitel 54, Vers 10. Ungefähr 700 Jahre vor Christus. Aber er hat das nicht nur gesagt, schon das ist sehr viel, sondern er hat es auch bewiesen. Mein zweiter Punkt, Gottes Gnade ist sicher, das beweist uns Gott durch Jesu Tod und Auferstehung. Ja, wenn sich zwei Menschen gern haben, dann ist es ja so, dass man gerne vom anderen hört, ich liebe dich. Man möchte aber nicht nur, dass diese Person sagt, ich liebe dich, sondern man möchte auch, dass die Person es einem zeigt. Ja, und es gibt da total unterschiedliche Formen, wie man seine Liebe, seine Zuneigung zeigen kann. Aber im Grunde haben alle Formen etwas damit zu tun, dass man etwas schenkt. Ja, entweder etwas Materielles, Schmuck oder Blumen oder so, oder Aufmerksamkeit, oder einfach Zeit, oder indem man sich für den anderen einsetzt, indem man der anderen Person hilft oder ihr etwas Gutes tut oder was auch immer. Man schenkt immer etwas von sich. Kurz gesagt, wenn man jemanden liebt, dann sollte man das nicht nur sagen, sondern man sollte es auch zeigen bzw. beweisen. Und wisst ihr, genau das hat Gott getan. Er hat uns nicht nur seine Gnade versprochen, er hat uns bewiesen, dass er uns gnädig sein will. Und ich rede heute die ganze Zeit von Gnade. Und vielleicht sollten wir erstmal die Frage stellen, was ist Gnade eigentlich? Ja, wenn wir es ganz kurz packen wollen, Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Wenn es heißt, dass Gott uns gnädig ist, dann bedeutet das, dass Gott uns reich beschenkt, obwohl wir es nicht verdient haben. Ja, stellt euch vor, hier ist jemand in der Gemeinde und er bringt einen Sonntag einen Koffer mit 100.000 Euro und drückt sie einfach irgendwem anders in die Hand und sagt, hier schenke ich dir, obwohl der andere nichts dafür getan hat. Ja, das ist Gnade. Aber wisst ihr, Gottes Gnade bedeutet noch viel mehr. Gottes Gnade ist nicht nur einfach unverdient, es ist sogar das Gegenteil von dem, was wir verdient haben. Eigentlich haben wir durch unsere Sünde, durch unsere Rebellion gegen Gott den Tod verdient. Und Jesus sagt nicht in seiner Gnade, ich lasse euch halt gehen. Ja, eigentlich habt ihr den Tod verdient, ich lasse euch jetzt gehen, macht, was ihr wollt. Sondern er sagt, ich möchte euch stattdessen reich beschenken. Aber womit beschenkt Gott uns ganz konkret? Ja, ich habe von Gnade gesprochen, aber Gnade, Geschenk, unverdientes Geschenk, das klingt ja irgendwie noch sehr allgemein. Was ist denn jetzt sozusagen drin in dem Geschenk? Und die Antwort ist, Gottes Gnadengeschenk an uns ist eine Person, nämlich sein eigener Sohn. Ja, Gott hat seinen eigenen Sohn Mensch werden lassen, um uns das Gegenteil von dem zu schenken, was wir eigentlich verdient haben. Ja, an Weihnachten feiern wir Christen, dass Gott uns dieses Geschenk gemacht hat, als sein eigener Sohn als kleines Baby auf die Welt kam. Sein eigener Sohn, 100% Mensch, 100% Gott. An Karfreitag, also vorgestern, da denken wir als Christen daran, dass Gott dieses Geschenk geopfert hat, um uns von der Strafe über unsere Sünde zu befreien. Ja, vorgestern war ja Karfreitag und ich habe mit einem guten Freund gesprochen. Und der hat einen kleinen Sohn, er ist so ungefähr 1,5 Jahre alt. Und er sagte zu mir, wenn man dann Kinder hat, wenn man eigene Kinder hat, dann versteht man erst so richtig, was es bedeutet, dass Gott seinen Sohn geopfert hat. Gott hat seinen eigenen Sohn erst grausam verspotten lassen, dann auspeitschen lassen und schließlich an ein Kreuz schlagen lassen. Und das alles, um uns von unserer Sünde zu befreien. Ja, stell dir vor, du hättest einen kleinen Sohn. Auf einige von euch trifft das zu, auf andere nicht. Aber stell dir das vor, du lebst in einem Haus und es käme jemand vorbei, klingelt an der Haustür und sagt, hey, ich habe einen Vorschlag. Wie wäre es, wenn du deinen Sohn opferst? Ja, und dann würde diese Person auch noch sagen, übrigens, ich weiß auch schon für wen, da drüben dein Nachbar, opfer deinen Sohn für ihn. Ja, und man muss dazu wissen, der Nachbar ist der schlimmste Mensch, den man sich vorstellen kann. Ja, er macht dir das Leben die ganze Zeit sowieso schon zur Hölle, ärgert deine Kinder, zerkratzt dein Auto, terrorisiert dich auch sonst, wie er nur kann. Das ist jetzt ein bisschen konstruiert, aber stell dir das mal vor. Ja, und wenn du diesen Vorschlag, deinen Sohn zu opfern, nicht schon von Anfang an total absurd gefunden hast, dann findest du ihn spätestens dann absurd, wenn diese Person draußen vor der Haustür sagt, opfere deinen Sohn für diesen Nachbarn. Für den, über den du die ganze Zeit denkst, was für ein Typ, ich überlege mir schon, ob ich hier wegziehe. Aber wisst ihr, genau das ist es, was Gott getan hat. Er hat seinen Sohn geopfert für Menschen wie dich und mich, die wir jeden Tag aufs Neue Gott wieder den Rücken zukehren, wieder Dinge tun, die ihm nicht gefallen. Und Gott hat dafür seinen Sohn geopfert. Das ist Gnade. Aber Karfreitag ist nicht das Ende der Geschichte. Heute feiern wir Ostern und freuen uns darüber, dass dieser Sohn Gottes, den Gott geopfert hat, dass er nicht tot geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist und lebt. Ja, auch die Auferstehung gehört zu Gottes riesigem Geschenk der Gnade an uns. Am Kreuz hat Gott uns die Vergebung der Sünden geschenkt und durch seine Auferstehung schenkt er uns das Leben. Ja, das Neue Testament erklärt uns an verschiedenen Stellen, dass wir als Gottes Kinder nach unserem Tod, wenn dann Jesus wiederkommen wird, dass wir dann ebenfalls auferstehen werden. Ja, und wir bekommen dann einen Körper, einen neuen Körper, der perfekt ist, der nicht alt wird, der keine Probleme macht, der nicht wehtut und vor allem, der niemals sterben kann. Durch seine Auferstehung schenkt Jesus uns unsere Auferstehung. Und wenn wir dann auferstanden sind, leben wir für immer in dieser perfekten Welt bei Gott. Kurz vor seinem Tod sagte Jesus über sich selbst, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Auch wir leben in einer Welt, in der es drunter und drüber geht. Ja, vielleicht ist es nicht ganz so schlimm wie für das Volk Israel damals vor 2700 Jahren. Aber auch wir stellen uns Fragen. Crasht der Euro? Ist mein Geld irgendwann nichts mehr wert? Gibt es irgendwann doch wieder Krieg in Europa? Oder gibt es vielleicht Bürgerkrieg? Halten unsere Sozialsysteme die Überalterung der Gesellschaft durch? Oder können wir unsere Rente eh vergessen? Ja, und wenn wir uns diese Fragen stellen, dann können wir spekulieren. Wir können optimistisch sein oder uns Sorgen machen. Aber was auch immer passiert, und das sagt Gott in diesem Vers, was auch immer passiert, Gott schenkt uns, seinen Kindern, seine Gnade. Das hat er gesagt, aber das hat er uns auch bewiesen. An Weihnachten in der Krippe, an Karfreitag am Kreuz und an Ostern durch das leere Grab. Und darüber freuen wir uns heute ganz besonders. Gott ist seinen Kindern unglaublich gnädig. Das hat er versprochen, als er mit uns diesen Friedensbund geschlossen hat. Aber Gott hat es eben nicht nur versprochen, er hat es auch bewiesen, dass er uns liebt. Aber woher wissen wir ganz persönlich, dass Gott es auch wirklich ernst mit uns ganz persönlich meint? Und um dir das zu zeigen, hat Gott für seinen Bund, also für alle Verheißungen, uns Zeichen gegeben, damit wir uns daran erinnern können. Ja, zum Beispiel, als Gott seinen Bund mit Noah gemacht hat, da hat er uns Menschen den Regenbogen geschenkt. Und durch den Regenbogen zeigt, ja, besiegelt Gott uns Menschen, dass er diese Welt nie wieder durch eine Katastrophe wie die Sintflut vernichten wird. Und das bringt mich zu meinem dritten und letzten Punkt. Gottes Gnade ist sicher. Das besiegelt uns Gott durch die Taufe. Ja, wir leben heute im neuen Bund nach Jesus. Und für diesen neuen Bund hat Gott uns zwei Zeichen geschenkt. Das Abendmahl und, das haben wir heute gesehen, die Taufe. Und in der Taufe sagt Gott ganz persönlich zu dir, ich möchte dich von allen deinen Sünden reinwaschen, so wie normales Wasser uns von Dreck befreit. Und er verspricht dir nicht nur, dich von ein bisschen Dreck zu befreien, sondern er sagt dir zu, ich befreie dich von all deinem Schmutz, der deine Seele dunkel macht. Ja, wir Menschen neigen ja dazu, dass wir versuchen, uns immer wieder selbst gut zu machen. Unsere Sünden wirklich oder im übertragenen Sinne abzuwaschen. Zu sagen, wenn ich nur das und das tue, dann kann ich vor Gott bestehen. Aber das können wir erstens nicht und zweitens brauchen wir das auch nicht zu tun. Weil Gott uns reingewaschen hat durch das Blut seines Sohnes. Die Taufe ist also ein Zeichen für Gottes Bund, für Gottes Versprechen an sein Volk. Und damit ist sie so ähnlich wie ein Ehering. Ja, wenn du zum ersten Mal heute bei uns in der Gemeinde bist und dir vielleicht die Frage stellst, wer ist hier eigentlich verheiratet? Ja, kann man natürlich gucken, wer sitzt neben wem, wer sieht so aus, als wäre er verheiratet oder sie. Oder geht den einfachen Weg und schaut einfach auf die Hände. So ist es auch mit der Taufe. Sie ist ein Zeichen für Gottes Bund. Und jetzt ist die Frage, heißt das, dass wenn wir getauft sind, automatisch in den Himmel kommen? Und das bedeutet es nicht. Ja, es ist leider so, dass einige Menschen in unserem Land davon ausgehen. Ja, vielleicht so, Hauptsache ich bin getauft, dann kann mir ja nichts passieren. Oder man hat es durch die Taufe ja zumindest so halb in den Himmel geschafft. Aber das stimmt nicht. Die Taufe ist ein Zeichen dafür, dass Gott uns verspricht, uns gnädig zu sein. Aber diese Verheißung, die sollen wir und müssen wir im Glauben annehmen. Das bedeutet, dass man auf das, was Gott uns verheißt und in der Taufe deutlich macht, vertraut. Dass man mit seinem ganzen Leben Ja zu Gott sagt. Dass man mit seinen Sünden zu ihm kommt, sie bekennt und ihn darum bittet, dass er alle Sünden uns wegnimmt. Und dass man dann sein Leben mit ihm lebt und das Ziel hat, ihm gehorsam zu sein, auch wenn man dabei immer wieder auf die Nase fällt. Aber die Taufe ist noch mehr. Sie ist nicht nur ein Zeichen, sondern sie ist auch ein Siegel von Gottes Versprechen. Ein Siegel dafür, dass seine Gnade für uns sicherer ist, als dass die Alpen morgen noch dastehen, wo sie stehen. Ja, Siegel, das ist ein Wort, was wir heute nicht mehr so oft benutzen. Früher wurden Briefe versiegelt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Da wurde so ein Wachsfleck hinten auf den Brief gemacht und dann wurde das Siegel reingestempelt. Und wenn er dann verschickt wurde, manchmal über hunderte von Kilometern, dann konnte der Empfänger sehen, ob der Brief schon geöffnet war oder nicht. Und heute werden Siegel vor allem dann verwendet, zum Beispiel bei der Polizei, ja, wenn in irgendeiner Wohnung zum Beispiel irgendwas passiert ist und dann klebt man so ein Siegel zwischen Tür und Türrahmen und dann kann die Polizei, wenn sie dann ein paar Tage später wieder dorthin kommt, sehen, ob jemand zwischenzeitlich in der Wohnung war, nämlich wenn das Siegel zerrissen ist. Wenn das Siegel noch ganz ist, dann weiß man, niemand war da. Dafür sind Siegel da. Und ganz ähnlich macht uns auch die Taufe sicher. In unserem Leben als Christen gibt es Zeiten, da leben wir mit Gott. Da geht es uns gut. Da beten wir regelmäßig und da freuen wir uns über ihn und über unsere Beziehung zu ihm. Aber es gibt auch ganz andere Zeiten. Zeiten, in denen wir zweifeln. Wo wir uns fragen, liebt Gott mich eigentlich wirklich? Ist seine Gnade für mich wirklich sicherer als die Stabilität der Berge? Ist Gott wirklich mein Erretter, wie es am Ende von unserem Vers heißt? Oder ist er für mich nur der unerbittliche Richter? Ja, wenn du nicht glaubst, dass es solche Phasen im Leben von jedem Christen gibt, dann frag mal jemanden hier in der Gemeinde, der schon länger Christ ist. Und in solchen Situationen, gerade in solchen Situationen, will die Taufe für dich ein Siegel sein, was dich sicher macht. Gott will mir wirklich gnädig sein. Es ist sicher, dass er mein Erretter ist. Und um euch das zu verdeutlichen, möchte ich nochmal auf den Ehering zurückkommen. Ich glaube, dass niemand von euch Verheirateten schon mal vergessen hat, dass er verheiratet ist und dann auf seinen Ehering geguckt hat und dann ist es ihm wieder eingefallen. Ich glaube, das ist noch nie passiert. Aber ein Pastor erzählte einmal folgende Geschichte, die wirklich passiert ist. Ein Freund von ihm hatte einen schweren Unfall. Und durch diesen Unfall hat er einen Teil seines Gedächtnisses verloren und er wachte wieder auf, als man ihn gerade durchs Krankenhaus schob auf dem Bett. Und erzählte dann im Nachhinein, neben mir lief halt so eine Frau. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer ist eigentlich diese Frau? Na, wie ihr euch denken könnt, es war seine eigene. Und eine Weile später fiel sein Blick auf seine Hand, auf seinen Ehering und plötzlich fiel es ihm wieder ein, wer diese Frau war. Wie gesagt, ein solches Erlebnis mit dem Ehering hat nicht jeder und ich wünsche euch das auch nicht. Aber bei unserer Beziehung zu Gott ist dieses Sichermachen natürlich viel, viel notwendiger, weil wir eben Gott nicht sehen können. Und auch weil unsere Sünde uns immer wieder von Gott trennt und uns auch immer wieder den Blick vernebelt für Gott. Und dann stecken wir in diesen Krisen, wo wir anfangen, an Gott zu zweifeln und daran, dass er gut ist. Und unsere Taufe ist uns genau für diese Situationen gegeben, um uns sicher zu machen, Gott will mir wirklich gnädig sein. Auch wenn ich mich gerade nicht danach fühle, auch wenn es so unwirklich zu sein scheint. Und ich sage es nochmal, sie ist nicht dazu gegeben, damit wir denken, hey, ich bin getauft, ich kann Gott den Rücken zukehren, ich kann leben, wie ich will, ich komme sicher in den Himmel. Ja, wenn man so denkt, dann hat man es nicht verstanden. Ohne dass wir an Jesus glauben, gibt es keine Gnade. Aber die Taufe ist gegeben für Situationen, wo unser Glaube ganz schwach ist, ganz klein ist. Und wo uns unsere Sünde riesig erscheint und der gnädige Gott ganz, ganz weit weg. Wenn wir uns fragen, ob Gott uns verlassen hat, dann besiegelt uns die Taufe, dann stempelt sie das Siegel drauf. Nein, Gott hat mich nicht verlassen. Denn Gott hat seinen Sohn verlassen damals am Kreuz, damit du niemals mehr von Gott verlassen wirst. Und die Verheißung, die uns die Taufe deutlich sichtbar macht als Zeichen und die uns die Taufe gleichzeitig versichert, besiegelt, die gilt für alle, die an Jesus Christus glauben. Aber die Bibel macht uns noch etwas Wunderschönes deutlich, nämlich dass seine Verheißungen, sein Bund nicht nur denen gilt, die an ihn glauben, sondern auch deren Kinder. Ja, der Prophet Jesaja, derselbe Prophet, der das hier schreibt, was wir heute in der Predigt uns angeguckt haben, der schreibt nur ein paar Kapitel später über diesen Bund zwischen uns Menschen und ihm. Er sagt, und dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen nicht mehr aus deinem Mund weichen. Aber dann fügt er hinzu, noch aus dem Mund deiner Kinder, noch aus dem Mund deiner Kindeskinder, spricht der Herr von nun an bis in Ewigkeit. Und mehr als 700 Jahre später sagt Petrus in seiner berühmten Pfingstpredigt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung. Und wem noch? Petrus fügt hinzu, und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Für den kleinen Johann heißt das, dass er Mitteil von Gottes Bundesvolk ist, weil seine Eltern zu Jesus Christus gehören. Und dafür ist die Taufe auch für ihn ein Zeichen und Siegel. Das heißt für ihn, dass er unter der Verheißung Gottes aufwächst, in einer christlichen Familie und in einer christlichen Gemeinde. Seine Eltern haben die Aufgabe, ihn im Glauben zu erziehen und immer wieder auf Jesus hinzuweisen. Und wir allen anderen in der Gemeinde hier, die haben dieselbe Aufgabe, sie dabei zu unterstützen. Aber wie alle anderen Menschen, die getauft sind, hat er natürlich die Verantwortung, Gottes Verheißungen auch im Glauben anzunehmen. Aber durch alle Stürme des Lebens, wenn wir uns fragen, was ist eigentlich wirklich sicher, da dürfen er, da dürfen seine Eltern und da dürfen wir als seine Gemeinde wissen, egal wie sicher, stabil und unvergänglich irgendetwas in dieser Welt zu sein scheint, Gottes Gnade ist sicherer. Amen.